Das Klinikum Großhadern im Westen von München ist eines der größten Krankenhäuser Bayerns. Über 1300 Betten gibt es hier für Patientinnen und Patienten mit Knochenbrüchen, Herzfehlern oder Augenleiden. Ein Stück abseits des gewaltigen Häuserblocks werden in einer Nebenstraße des Klinikgeländes sozusagen die Kranken von morgen behandelt. Hier sind Einrichtungen angesiedelt, in denen Forscherinnen und Forscher versuchen, bislang ungelösten Rätseln des Lebens auf die Spur zu kommen. Zum Beispiel das Gene Center, das Genzentrum der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität.
Jetzt starte ich es einfach mal. So, dann mache ich jetzt hier mal, kann man einen Titel eingeben, wenn man möchte.
Ich bin hergekommen, weil ich neugierig geworden bin. Immer wieder hört man davon, wie künstliche Intelligenz die Wissenschaft verändert, beschleunigt, womöglich auf den Kopf stellt. Was ist da dran? Und was bedeuten diese Veränderungen für uns alle, die wir vom Fortschritt der Wissenschaft ja hoffentlich profitieren? Meine Suche nach Antworten beginnt hier, bei Professor Karl-Peter Hopfner. Er ist der Direktor des Genzentrums und ich besuche ihn, damit er mir einen Nobelpreisträger vorstellt. Also nicht ganz. Genau genommen möchte ich die Software sehen, deren Erfinder gerade mit dem Chemie-Nobelpreis 2024 ausgezeichnet wurden. Eine Software, die die Arbeit von Biochemikern in den vergangenen Jahren revolutioniert haben soll.
Okay, dann lassen wir das jetzt mal rechnen. Und dann sagt er hier, also ich habe jetzt noch 19 übrige Jobs. 20 darf ich am Tag rechnen, aber das sind mehr als genug eigentlich für uns jetzt.
Es geht um eine harte Nuss, an der die Wissenschaft jahrzehntelang schwer zu knacken hatte. Nämlich um das Rätsel der sogenannten Proteinfaltung. Proteine, die Eiweiße des Lebens, bestehen aus Aminosäuren. Die falten sich, wenn sie entstehen, zu einer bestimmten dreidimensionalen Struktur. Und für diese Struktur interessieren sich Forscherinnen und Forscher brennend.
In der Biomedizin zum Beispiel wollen wir verstehen, wie Krankheiten sich auf Aminosäure-Ebene manifestieren. Also was ist an diesen Proteinen kaputt, dass es eben nicht mehr gut funktioniert? Der Arzt, der möchte Medikamente verschreiben und diese Medikamente, die wirken oft auf Proteinebene. Das heißt, die binden an dieses Protein nach so einem Art Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und um so ein Medikament optimal herstellen oder designen zu können, muss man natürlich, also wenn man den Schlüssel herstellen möchte, möchte man natürlich das Schloss kennen.
Nur, wie kriegt man raus, wie dieses Schloss, also das Protein, genau aussieht? Einfach unter das Mikroskop legen geht schon mal nicht.
Also diese Biomoleküle, die sind sehr empfindliche Moleküle. Das weiß jeder, wenn er ein Ei kocht. Ja, wenn man das ein bisschen erwärmt, irgendwann denaturiert es. Und es ist leider auch so, dass im Elektronmikroskop diese Moleküle sehr empfindlich sind. Das heißt, ich kann sie nicht so lange belichten, wie ich bräuchte, um wirklich die Atome oft zu sehen. Das heißt, die gehen vorher kaputt letztendlich. Und dann kriege ich oft ein relativ unscharfes Bild.
Es gibt, das erklärt mir Karl-Peter Hopfner, physikalische Methoden, wie man Proteine trotzdem beobachten kann. Aber die brauchen Zeit. Je nach Protein Wochen oder auch Jahre. Deswegen kam man schon in den frühen 90er Jahren auf die Idee, die Sache mit Hilfe von Computern anzugehen. Denn ein Software-Algorithmus müsste doch in der Lage sein, vorauszusagen, wie sich eine bestimmte Aminosäurenkette zu einem Protein faltet. Doch auch für einen Computer ist diese Aufgabe alles andere als trivial.
Und dann hat man eben so Wettbewerbe auch gemacht, die über viele, viele Jahre gehen, die sogenannten CASP-Wettbewerbe, und hat Forscher aufgefordert, Programme zu schreiben, mit denen man anhand einer Aminosäuresequenz die dreidimensionale Struktur vorhersagen kann. Und es hat halt, ja, denke ich mal, langsam Fortschritte gegeben, aber nicht wirklich einen Durchbruch. Und 2018 kam dann tatsächlich ein Teilnehmer mit einer Software, das wusste man eben damals noch nicht so gut, was das war, und hat auf einmal viel bessere Ergebnisse geliefert.
Die Software, die hier aus dem Nichts den ersten Platz belegt hat, die heißt AlphaFold. Entwickelt haben sie Demis Hassabis und John Jumper mit ihrem Unternehmen DeepMind, einer Google-Tochter. Und die Arbeit an AlphaFold hat ihnen nun eben den Nobelpreis eingebracht. Die Software funktioniert, man kann es sich denken, mit Verfahren, die unter dem Sammelbegriff künstliche Intelligenz laufen. Neuronale Netze, Deep Learning. Stark vereinfacht gesagt, wurde AlphaFold mit den Daten von 170.000 bekannten Proteinen gefüttert. Dadurch hat das Programm viel über den Zusammenhang zwischen Aminosäureketten und gefalteten Proteinen gelernt. Und so kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit voraussagen, wie sich ein Protein faltet, dessen Struktur bisher noch unbekannt ist.
Wie sicher sich AlphaFold ist mit der Vorhersage. Also dieses Blau heißt jetzt, hier denke ich, dass ich sehr gutes Modell habe.
Und dann also man muss sagen, die Struktur sieht so ein bisschen aus wie eine aus Luftschlangen geformte Birne, vielleicht ein wenig.
Also schaut sehr schön gefaltet aus, genau. Hat auch interessant sehr schön die Ionen gefunden hier. Man sieht diese Kugeln da.
Karl-Heinz Hopfner zeigt mir an seinem Computer die aktuelle Version von AlphaFold. Es ist die dritte, veröffentlicht im Mai 2024. Und verglichen mit ihr ist die erste Version, über die die Fachwelt 2018 so gejubelt hat, schon wieder eine lahme Schnecke.
Mit AlphaFold 2, das hat dann meistens so vielleicht so eine Stunde gedauert, je nachdem wie groß das Protein ist, wie groß der Komplex ist, mit dem man rechnet, vielleicht mal einen Tag oder so. Mit AlphaFold 3, also die müssen da entweder das Modell sehr stark verbessert haben oder tolle Rechenleistungen haben, da kann man innerhalb von Minuten, vielleicht 10 Minuten, kann man seine Proteine rechnen. Das ist wirklich sensationell gut.
AlphaFold 3 ist nicht nur schneller als seine Vorgänger, es kann auch mehr. AlphaFold 3 ist in der Lage, die Interaktion zwischen verschiedenen Proteinen oder mit anderen Molekülen vorherzusagen. Ohnehin sind Biochemiker mit dem Thema Proteinfaltung durch. Alle 200 Millionen bekannten Proteine sind dank AlphaFold inzwischen berechnet und stehen in einer Datenbank Interessierten zur Verfügung. Was das für die Menschheit bedeutet, ist noch gar nicht absehbar. Die Fachwelt ist jedenfalls aus dem Häuschen. Medikamente gegen Krebs, neue Impfstoffe im Turboverfahren, Mittel gegen Antibiotikaresistenzen, vielleicht sogar das Ende des Hungers. Die Erwartungen sind gewaltig. Wenn man Leuten zuhört, die etwas davon verstehen, kann man nur zu dem Schluss kommen, es ist ein Durchbruch von ungeahntem Ausmaß. Nun ist AlphaFold aber nur ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz derzeit die Welt der Wissenschaft revolutioniert. Ein besonders imposantes Beispiel, klar, aber doch nur eins von vielen. KI hat schon geholfen, neue Werkstoffe zu finden, Wetterprognosen schneller und zuverlässiger zu machen oder Wahlgesänge zu entschlüsseln. Und am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, da ist Forscherinnen und Forschern in den letzten Jahren gleich zweimal etwas gelungen, was heutzutage nur noch ganz selten gelingt. Sie haben ein neues Antibiotikum gefunden. Nämlich mit Hilfe eines KI-Modells, das mit den Daten von mehreren tausend bekannten Antibiotika trainiert wurde. Wie sie chemisch aufgebaut sind und als wie wirksam sie sich erwiesen haben. Normalerweise ist die Suche nach einem neuen Antibiotikum wie die Sache mit der Nadel im Heuhaufen. Aber KI hat diesen Prozess gewaltig beschleunigt. Am Ende hat die Software eine Shortlist von möglichen Kandidaten ausgespuckt und das Forschungsteam musste sie nur noch im Labor überprüfen. Ach ja, und dann ist da noch eine ganz berühmte Entdeckung, die es 2012 sogar in die Nachrichten geschafft hat. Davon erzählt mir Jens Schröter. Er ist Professor für Medienkulturwissenschaft an der Universität Bonn und untersucht in einem groß angelegten Forschungsprojekt, wie KI die Wissenschaft verändert.
Eine Erkenntnis, die nicht alleine, aber unter anderem auf dem Einsatz von Machine Learning zurückgeführt wird, ist die 2012 verkündete Entdeckung des Higgs-Bosons, das ein wichtiger Bestandteil des sogenannten Standardmodells der Teilchenphysik war. Die Suche danach wurde immer dringlicher und am LHC, also am Large Hadron Collider, hat man Experimente veranstaltet in der Hoffnung, Spuren dieses Teilchens nachweisen zu können. Und das muss man sich vereinfacht gesagt ungefähr so vorstellen, man hat ein theoretisches Modell, das übersetzt man in Computersimulationen. Diese Simulationen simulieren, wie es im Beschleuniger aussehen müsste, also wie die Datenlage sein müsste, dann trainiert man mit diesen synthetischen Daten die Machine Learning Systeme und die gucken dann in den realen Daten, die der Beschleuniger liefert, ob sie Muster finden, die passen.
Elementarteilchen wie das Higgs-Boson, neue Medikamente und Werkstoffe, schön und gut, könnte man da sagen, alles recht eindrucksvoll. Aber wer davon spricht, dass die KI die Wissenschaft revolutioniert, vergisst er nicht, dass es ja nicht nur die Naturwissenschaft gibt, sondern auch die Sozial- und die Geisteswissenschaften? Und Geisteswissenschaftler, die können doch mit KI wahrscheinlich wenig anfangen. Die müssen doch immer noch ihren eigenen Kopf über Bücher halten, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Das mag ein Stück weit stimmen, aber eben nur ein Stück weit. Und an dieser Stelle kommt Jerry Cotton ins Spiel.
Es war abends gegen 10:30, als im Bereitschaftsraum die rote Kontrolllampe über dem Lautsprecher aufleuchtete. 21 G-Men vom Nachtbereitschaftsdienst legten ihre Spielkarten oder Zeitungen für einen Augenblick beiseite und blickten hinauf zu dem Lautsprecher über der Tür. Das Stimmengewirr war verklungen und für ein paar Herzschläge herrschte eine fast unheimliche Stille. »Achtung, Achtung, hier ist der Einsatzleiter. Kotten und Decker bitte sofort zu mir. Ich wiederhole, Kotten und Decker bitte sofort zu mir. Ende.«
Hier liest der Literaturwissenschaftler Fotis Yannidis. Er ist Professor für Computerphilologie und neuere deutsche Literaturgeschichte an der Universität Würzburg. Fotis Yannidis beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten damit, wie Computeralgorithmen helfen können, Literatur zu erforschen. Und dass er hier aus einem alten Jerry Cotton vorliest, liegt daran, dass er sich zurzeit ganz besonders für Heftromane interessiert, weil er spannend findet, mit welchen stilistischen Mitteln hier gearbeitet wird und weil er der Meinung ist, dass man sich an Universitäten nicht nur mit der Art von Literatur befassen sollte, die in Feuilletons besprochen wird. Aber es gibt noch einen weiteren Grund.
In einer gewissen Weise ist für mich der Heftroman die Fruchtfliege für die Computational Literary Studies, also ein einfaches Forschungsobjekt, an dem ich sehen kann, wie meine Verfahren, wie gut die sich entwickeln und wie gut die überhaupt funktionieren.
Also, bevor man Deep Learning-Verfahren auf Thomas Mann oder Robert Musil loslässt, gibt man ihnen erstmal einfache Kost wie Jerry Cotton oder Perry Rhodan zu lesen. Lesen in dicken Anführungszeichen natürlich, aber im Prinzip funktioniert KI in der Literaturwissenschaft genauso wie in der Medizin oder Teilchenphysik. Man trainiert sie mit gewaltigen Mengen von Daten. In diesem Fall sind das nur eben keine Proteine oder Werkstoffe, sondern Texte. Und so lernt die KI zum Beispiel, was ein Vorname ist oder woran sie eine Personenbeschreibung erkennt. Und wenn man dann zum Beispiel Hunderte oder Tausende von Heftromanen in digitaler Form hat, heutzutage sind ja auch die meisten literarischen Texte der Vergangenheit längst digitalisiert, dann kann man der KI Forschungsfragen stellen.
Zum Beispiel, welche Eigenschaften Figuren haben, wie Plots gebaut sind, wo in Texten, von denen wir wissen, dass sie Spannungsliteratur sind und dass die was mit Gewalt zu tun haben, wo in diesen Texten Gewalt vorkommt und in welcher Häufigkeit. Bei all diesen Fragen kann ich KI einsetzen.
So hat Fotis Yannidis zum Beispiel herausgefunden, dass es in der Geschichte der Perry Rhodan-Romane mal eine ziemlich blutrünstige Phase mit vielen Gewaltszenen gab. Aber seitdem ging die Gewalt wieder zurück. Klar, das hätte man auch von Hand nachzählen können, also Heft für Heft lesen. Es gibt inzwischen weit über 3000 und die Gewaltszenen mit Strichlisten zählen. Aber wer will sich so viel Arbeit machen für eine doch recht bescheidene Erkenntnis? Nein, das ist dann doch ein Job für KI-Systeme. Und auch wenn Erkenntnisse der Literaturwissenschaft unser Leben nicht so stark verändern werden wie das Entschlüsseln von Proteinen, der Fortschritt, den Forscherinnen und Forscher hier erzielen, ist nicht weniger gewaltig.
Wenn Sie sich Arbeiten aus den 1950er Jahren angucken, in denen jemand das Wort Licht bei Goethe untersucht und dafür eine Dissertation braucht, das würde heute jeder Drittsemesterstudierende eben nach einer Viertelstunde machen können. Also das bedeutet, da ist ungeheuer viel an Beschleunigung passiert. Das hat einen nicht nur quantitativen, sondern einen qualitativen Wert. Weil man plötzlich dann, wenn man sowas in verschiedenen Arten und Weisen ganz neu machen kann, dann kann man damit ganz andere Dinge innerhalb eines bestimmten Zeitbudgets anstellen als Forschungsleistung.
Das heißt, Sie dringen in Galaxien vor, die noch nie ein Mensch zuvor erforscht hat.
Ja, so fühlt sich's an.
Als ich das höre, denke ich mir, seit rund 30 Jahren arbeite ich jetzt als Wissenschaftsjournalist. Aber so einen Satz hat mir noch nie jemand ins Mikrofon gesprochen. Aufbruch in eine neue Galaxie, ein neues Zeitalter. Was passiert da gerade, frage ich mich. Und wie gut können wir Menschen mit so einem Epochensprung umgehen? Ich mache mich auf die Suche nach jemandem, der das für mich einordnen kann.
Berlin ist da und ich bringe der Kollegin im Studio noch ein Wasser.
Hallo, wunderbar.
Hallo, Herr Buschek.
Hallo, grüße Sie. Schön, dass Sie da sind.
Nach all den Beispielen, wie KI derzeit die Wissenschaft voranbringt, frage ich mich, stehen wir womöglich an einem historischen Wendepunkt? Einem Punkt, an dem sich Wissenschaft so grundlegend verändert, dass sie bald kaum noch wiederzuerkennen ist? Ich habe das Gefühl, um das zu verstehen, sollte ich ein wenig mehr darüber wissen, wie sich Wissenschaft denn bisher schon verändert hat, welche Wendepunkte es in der Vergangenheit gegeben hat und wo wir heute stehen. Deshalb habe ich mich, sozusagen für einen kleinen Exkurs, an Karen Nicholson gewandt. Sie ist Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gerade arbeitet sie in Berlin. Karen Nicholson weiß, es hat immer wieder Momente gegeben, in denen Technologie die Wissenschaft entscheidend vorangebracht hat. Zum Beispiel vor 500 Jahren.
Wir haben etwa in der Renaissance, also sagen wir im 15., dann vor allen Dingen 16. Jahrhundert, Gelehrte, die ein starkes Gefühl haben von Überforderung, von Überlastung. Dass es einfach zu viel gibt, was man wissen müsste. Dass das Wissen, das ihnen vorliegt, so komplex ist, dass man neue Praktiken braucht, um sich darin zurechtzufinden. Dass es zu viele Bücher gibt, um sie alle zu lesen. Das ist eine Zeit, in der darüber sehr, sehr viel gesprochen wird. Auch wenn wir heute zurückblicken und denken, naja, also so viele Bücher im Vergleich waren es jetzt doch nicht.
Plötzlich waren da so viele Bücher, dass ein Gelehrter allein sie nicht mehr alle lesen konnte. Wie also hat man sich geholfen?
Wir würden das heute nennen, man erfand neue Praktiken des Wissensmanagement. Also man erfand so etwas wie Register und Indizes. Es wurden Listen erstellt, mit denen man sich zurechtfand in den eigenen Büchern. Und man tauschte sich in Korrespondenz auf, man schickte sich gegenseitig Bücher. Also solche Praktiken wurden in dieser Zeit verstärkt angewendet und erfunden.
Register und Indizes, das kommt uns heute überhaupt nicht wie Technologie vor, war es aber für damalige Verhältnisse eben schon. Solche Techniken haben dafür gesorgt, dass Informationen schneller fließen konnten. Forscher erfahren früher, was andere herausgefunden haben und können auf diesen Erkenntnissen aufbauen. Das erhöht die Schlagzahl von Erfindungen. Das Teleskop, die Dampfmaschine, elektrischer Strom. Doch das Gefühl der Überforderung ist nicht verschwunden.
Davon sind wir natürlich heute deutlich stärker betroffen als jemals zuvor. Es gibt ja Zahlen, die sagen, 90% aller Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die es jemals gab, leben heute, weil das System einen unglaublichen Aufwuchs erfahren hat. Und die Anzahl an Studien in jedem einzelnen Fach, die sind natürlich völlig unüberschaubar. Allerdings jetzt, um das vielleicht etwas zu relativieren, haben wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten der Wissensorganisation als jetzt im 16. Jahrhundert zum Beispiel. Also wir haben die Möglichkeiten, mit Computern eine gewisse Vorauswahl zu treffen. Wir können das Wissen besser speichern, wir können es auf andere Weise durchsuchen. Aber das Gefühl der Überforderung, sich ungenügend informiert zu fühlen, selbst in dem eigenen kleinen Spezialbereich, das ist vielleicht stärker heute als zuvor.
In gewissem Sinne ist künstliche Intelligenz also einerseits das Ergebnis des wissenschaftlichen Booms der letzten Jahrhunderte und andererseits treibt sie diesen Boom weiter, weil sie für Menschen Informationen sortiert und auswertet. Was vor 500 Jahren Register und Indizes waren, sind heute KI-Systeme, die in der Flut von Informationen den Tropfen des Fortschritts suchen. KI kann übrigens auch Fachzeitschriften durchstöbern und Zusammenhänge zwischen verschiedenen Veröffentlichungen sehen, auf die Menschen nicht gekommen wären. So etwas heißt dann Literature-Based Discovery, also literaturbasierte Entdeckungen, und es wird heftig daran geforscht. Mehr noch, KI kann sogar das Forschen selbst übernehmen.
Adam ist eine Maschine, die selbstständig wissenschaftliche Forschung durchführt. Adam kann neue Hypothesen entwickeln und sich Experimente ausdenken, die diese Hypothesen überprüfen. Dann kann er Roboterarme im Labor so programmieren, dass sie diese Experimente tatsächlich durchführen. Schließlich überprüft er, was die Ergebnisse für die Hypothese bedeuten und entwickelt auf dieser Basis neue Experimente. So betreibt Adam eigenständig Wissenschaft.
Das ist Ross King. Er ist KI-Forscher an der Universität Cambridge. Ich habe ihn angerufen, weil ich von diesem System namens Adam gelesen hatte. Er hat es schon im Jahr 2009 entworfen und seitdem natürlich immer wieder verbessert. Es gibt einen Nachfolger namens Eve. Adam ist etwas, was man im Englischen einen Robot Scientist nennt, also wörtlich übersetzt Roboterwissenschaftler. Das klingt ein bisschen nach Commander Data aus Star Trek, aber Adam ist kein menschenähnlicher Roboter, sondern ein Computerprogramm, an das allerdings Laborgeräte wie zum Beispiel Roboterarme angeschlossen sind, die Adam selbstständig steuern kann. Inzwischen gibt es weltweit vielleicht 100 bis 200 derartige Systeme, schätzt Ross King. Und sein Adam hat tatsächlich schon erste Entdeckungen gemacht.
Adam hat herausgefunden, welche Gene für die Produktion bestimmter Enzyme verantwortlich sind. Das ist jetzt keine Nobelpreisverdächtige Forschung, aber es ist auch nicht trivial. Menschen haben nach diesen Genen zuvor schon 50 Jahre lang gesucht.
Ross King sagt, es gehe bei Systemen wie Adam gar nicht darum, dass sie besser als menschliche Wissenschaftler sein sollen. Nein, es geht um die schiere Menge von Forschung, die sie übernehmen können. Maschinen werden nicht müde, brauchen keine Mittagspause und können rund um die Uhr experimentieren. Und mehr Forschung heißt mehr Fortschritt, sagt Ross King. Robowissenschaftler werden also das Tempo der Innovationen weiter beschleunigen. Außerdem können sie bei einem Problem helfen, das der Wissenschaft zunehmend Sorge bereitet, bei der sogenannten Reproduktionskrise. Damit das Ergebnis eines Experiments wirklich als gesichert gelten kann, muss es nämlich von anderen mit demselben Resultat wiederholt werden. Es muss reproduzierbar sein. Doch in der Praxis wird das viel zu selten versucht.
So if you're a human scientist, you don't want necessarily to repeat someone else's science because it doesn't help you in your career.
Menschliche Wissenschaftler wollen nicht so gern die Forschung anderer wiederholen, denn es hilft ihnen nicht in ihrer Karriere. So einfach ist das. Bei Maschinen ist das egal. Die kümmern sich nicht um ihre Karriere. Außerdem läuft die Reproduktion bei ihnen viel gründlicher, weil alles dokumentiert wird. Alle Rahmenbedingungen des Experiments, auch die Motivation dafür und die Gründe für die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht. Menschen sind nicht so sorgfältig.
Digitale Technik hat die Welt in den letzten Jahrzehnten im Sturm erobert, nahezu alle Lebensbereiche. Aber die Wissenschaft war ganz besonders leicht zu erobern. Wo es um Zahlen, Fakten und Logik geht, da sind Computer gut. Als Datenspeicher, zur Textverarbeitung und jetzt eben auch als künstliche Intelligenz, die Forscherinnen und Forschern die Arbeit abnimmt, die neue Entdeckungen macht, wo Menschen allein zeitlich überfordert sind. Wohin kann das führen?
Ich habe ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem es darum geht, bis zum Jahr 2050 eine KI-Maschine zu entwickeln, die Forschung auf dem Niveau von Nobelpreisträgern durchführen kann. Und die Sache ist die, wenn man ein System konstruieren kann, das zu Nobelpreisforschung fähig ist, dann kann man auch Millionen davon bauen. Das würde die Forschung und die Welt verändern.
Ein Nobelpreis für eine KI oder vielleicht doch eher für die Menschen, die sie gebaut haben. Der Preis 2024 ging ja auch nicht an AlphaFold, sondern an die menschlichen Intelligenzen dahinter. Überhaupt, damit KI menschlichen Wissenschaftlern ebenbürtig wäre, müsste sie ja auch mehr tun als Forschungsaufträge erledigen. Sie müsste selbstständig aus gesellschaftlichen Bedürfnissen Fragen ableiten können. Kann es soweit kommen? Und was wäre das für eine Welt, in der Fortschritt maßgeblich von Computeralgorithmen vorangetrieben wird? Welche neuen Erfindungen werden möglich? Welche Krankheiten lassen sich besiegen? All das ist momentan schwer zu beantworten. Bei aller Zukunftsschwärmerei sollte man nur nicht ganz vergessen, dass KI in vielen Lebensbereichen ja auch Probleme bereitet. Wenn sie zum Beispiel Bilder und Videos produziert, die täuschend echt wirken, aber in Wirklichkeit fake sind. Wenn sie Menschen überwacht, wenn sie autonome Waffensysteme wie etwa Drohnen steuert oder wenn ChatGPT steif und fest behauptet, dass Elefanten Eier legen. Wenn man mit Wissenschaftlern über den Einsatz von KI in ihrem Bereich in der Forschung spricht, dann herrscht hier vor allem Euphorie vor. Falsche Resultate mag es geben, aber die lassen sich ja überprüfen, heißt es. Vielleicht stimmt das. Vielleicht ist Wissenschaft das Feld, auf dem KI die geringsten Risiken und Nebenwirkungen hat. Auf jeden Fall ist sie ein Feld, auf dem wir noch oft über sie staunen werden.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Forschende Algorithmen. Wie künstliche Intelligenz die Wissenschaft beschleunigt. Eine Sendung von Oliver Buschek.